Hallo, von meiner Seite auch. Schön hier zu sein. Ich bin zum zweiten Mal hier tatsächlich, aber das letzte Mal, da war alles anders. Da war die ganze Fensterfront offen, alle saßen auseinander, wir hatten Masken auf und deswegen erkenne ich kaum irgendwelche Gesichter. Genau, ich bin Matthias Meister, und wohne hier ganz in der Nähe in Lomersheim, neben dem schönen Bauernhof Stahl, falls es ein Begriff ist. Dort der Hofladen, das sind meine Schwiegerleute, die den betreiben, also meine zwei Schwager und meine Schwiegereltern, weil meine Frau Katrin kommt vom Bauernhof Stahl und wir sind da wieder hingezogen. Wir haben sechs Kinder gemeinsam und ich arbeite bei der Liebenzeller Mission an der ITA, der Interkulturellen Theologischen Akademie. In Liebenzell gibt es ja zwei Ausbildungsstätten. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, das muss man immer wieder erklären. Oft vergessen es die Leute auch wieder. Es gibt einmal die Hochschule, die hat vier Studiengänge, vier Bachelorstudiengänge und zwei Masterstudiengänge. Das ist ein großes Ding, 300 Studenten. Und dann gibt es die ITA, 40 Studenten und nur ein Studiengang, wo wir ausbilden zu Gemeindehelfer, Gemeindeassistent heißt das. Und Julian war mein Student in der Zeit, als er in Liebenzell war. Und wir bilden aus für den hauptamtlichen Dienst, ganz zielgerichtet, sehr praxisorientiert. Das ist auch der größte Unterschied zur Hochschule. Wir sind praxisorientiert, mehr so wie eine Ausbildung oder eine duale Hochschule. Und die Hochschule ist mehr so Studium, mehr so ein bisschen akademischer. Aber wir haben alle in Liebenzell das Herz, die Gemeinde nach vorne zu bringen, Hauptamtliche auszubilden. Und ziehen da an einem Strang. Und ich arbeite da total gern, weil mein Lebensmotto, das ist, dass ich andere so für Jesus begeistern möchte, dass sie nicht anders können, als rauszugehen, um von Jesus zu erzählen. Das ist mein Auftrag, meine persönliche Berufung. Und da bin ich an der ITA natürlich genau richtig. Und ich hoffe auch, dass das heute passiert, bei der Predigt. Das ist mein Gebet, dass ich so von Jesus Christus schwärmen kann. Und von seinem Wort, dass euch das Herz übergeht und ihr ermutigt nach Hause geht und in dieser Woche wirklich auch euren Freunden was zu erzählen habt von dem großen Gott, an den wir glauben. Das ist mein Anliegen. Und so will ich gleich einsteigen in den Predigttext in Römer 8, die Verse 12 bis 18. Römer 8, die Verse 12 bis 18. Ich lese sie vor. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich unterrichte an der ITA unter anderem Kirchengeschichte. Und wir gehen da in zwei Modulen so durch die Jahrhunderte hindurch. Und ich bin jedes Mal, wenn ich das unterrichte, erstaunt, was unsere Vorfahren und was die Kirche über die Jahrhunderte alles ausgehalten haben, überdauert haben, überlebt haben. Die ganzen Kriege. Wenn man sich das mal vorstellt, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, 30-jähriger Krieg in Mitteleuropa, 2/3 der Gesamtbevölkerung ist in diesen 30 Jahren gestorben. 2/3. Gesamteuropa, also auch mit Spanien, Frankreich, Italien, wo der Krieg nicht so heftig war, 1/3. Die Seuchen, die Pest, die große Pest im Mittelalter, der Schwarze Tod, 1/3 Europas einfach getötet durch die Pest. Die große Armut, die es in diesen Zeiten gab, die Missernten, Klimaveränderungen. Man ist sich das gar nicht so bewusst, aber das Römische Reich ist unter anderem deswegen untergegangen, weil es kälter wurde und der Rhein zugefroren ist und die Germanen einfach über den Rhein ziehen konnten und die ganzen Grenzkontrollen und Limes und so weiter, ne, nichts mehr gebracht haben, weil die einfach über die Flüsse drüber laufen konnten, weil die zugefroren sind. Das kannten die Menschen damals gar nicht. Auf einmal frieren die Gewässer zu. Und Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, die im 19. Jahrhundert zum Beispiel den ganzen Himmel verdunkelt haben, sodass es dann große, große Hungersnot gab. Und in Irland, ja, da sind die ganzen Leute dann ausgewandert in die USA, weil die Kartoffeln nicht mehr gewachsen sind in Irland. Und so weiter und so weiter. Viele sind gestorben, aber die Kirche und die Gesellschaft, die haben das irgendwie überdauert. Und das gibt doch Hoffnung für unsere Zeit, finde ich. Es zeigt mir, dass es uns hier in Deutschland, trotz allem, wo wir vielleicht auch manchmal jammern dürfen, uns richtig gut geht. Uns geht's richtig gut in Deutschland. Obwohl, die letzte Zeit, die hat mich schon ins Nachdenken gebracht. Also ich meine jetzt die ganzen letzten Monate oder sogar 2-3 Jahre. Wir erleben die erste richtige Krise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir stellen fest, unsere Staaten und unsere Gesellschaft ist nicht krisensicher. Das merkt man zum Beispiel daran, wie die Lage war während Corona, während dem Lockdown. Die Familien waren nicht in der Lage, ihre Kinder in dieser Krise aufzufangen und ihnen eine Heimat zu bieten. Das wurde vom Staat erwartet und der Staat hat versagt. Eltern waren völlig überfordert. Großeltern haben sich zurückgezogen und Abstand gehalten zu ihren Enkeln und sich davon ferngehalten und die Kinder haben richtig darunter gelitten. Aber auch die globalen Abhängigkeiten, die aufgebaut worden sind, bewusst nach dem Zweiten Weltkrieg, damit niemand mehr Supermacht ist und im Alleingang die Welt erobern kann, diese Abhängigkeiten in der Wirtschaft, die fallen uns jetzt auf die Füße. Unsere Abhängigkeit zu China, es kann ein großes Problem werden. Und am Anfang vom Ukraine-Krieg haben wir mit der Energiekrise gemerkt, dass unsere Abhängigkeit von Russland über das Erdgas ein Problem geworden ist. Dazu kommen dann Sachen wie die Halbleiterkrise, die wir erlebt haben, die fehlenden Baustoffe. Auf einmal konnte man nicht mehr weiterbauen, weil keine Baustoffe mehr da waren. Das hätte man nie gedacht. Also ich hätte das nie gedacht, dass es so schnell dazu kommen konnte und so weiter und so weiter. Und dann natürlich der Ukraine-Krieg direkt vor unserer Haustür, der das Potenzial hat, morgen schon zum Dritten Weltkrieg zu werden. Das ist eine große Krise. Und zusätzlich werden Werte und Institutionen unserer Gesellschaft weiterhin aufgelöst. Viele Teenager in unserer Gesellschaft haben gar keine Vorbilder mehr. Wie lebe ich eigentlich als Mann oder wie lebe ich als Frau? Wer zeigt es den Teenagern in vielen Bereichen unserer Gesellschaft? Welche sexuelle Orientierung ist schon normal? Wie funktionieren solche gesellschaftlichen Ordnungen eigentlich richtig, wenn es keine richtige klassische Familie mehr gibt? Das sind große Fragen, die auf uns einstürmen. Damit sind wir konfrontiert. Das ist einfach so da. Und ich fühle mich in diesen Fragen überfordert. Ich sage es ganz ehrlich. Und wie froh bin ich, dass ich in dieser Überforderung weiß, wohin ich gehen kann. Die Bibel ist nämlich ein Buch, das innerhalb von gesellschaftlichen Entwicklungen geschrieben wurde, über Jahrhunderte, in denen Menschen Situationen erlebt haben, die ähnlich drängend waren, ähnlich krisenhaft oder sogar schlimmer waren als das, was wir heute erleben. Und das liegt daran, dass die Bibel außer an ganz, ganz wenigen Texten nicht von den Siegern der Menschheitsgeschichte geschrieben wurde, sondern von ihren Verlierern. Tatsächlich ist es einmalig in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass es eine Religion gibt, die sich auf ein Buch beruft, das nicht von den Siegern der Gesellschaft, der Geschichte geschrieben wurde. Also natürlich neben den Juden, die ja das Alte Testament, also auch einen Teil der Bibel nehmen. Die fünf Bücher Mose zum Beispiel, die berichten von einem Volk, Israel, das über Irrungen und Wirrungen nach Ägypten kommt und dort als Sklaven groß wird. Nicht als die Sieger der Geschichte, sondern als versklavte Menschen. Und als Sklaven entkommen sie durch die Wunder Gottes und irren über eine Generation einfach in der Wüste immer hin und her. Wenn die den direkten Weg genommen hätten, dann wären die in einer, maximal zwei Wochen am Ziel gewesen. Und so irren sie über 40 Jahre durch diese Wüste und suchen Heimat. Und deswegen, so berichtet uns das Josua-Buch zum Beispiel, sind die noch in der Steinzeit, während die Bevölker drumherum längst Metall verarbeiten können, eiserne Streitwagen haben, mächtige Rüstungen. Und gegen diese militärische Übermacht muss sich das Volk Israel durchsetzen. Sie selber haben keine Schwerter. Noch bei Saul und Jonathan lesen wir, dass die zwei die einzigen waren, die Schwerter zum Kämpfen hatten. Und alle anderen haben mit, keine Ahnung, Steinspeeren, Pfeil und Bogen gekämpft. Mit Knüppeln. Das ist ein Wunder für sich, dass dieses Volk sich dagegen durchsetzen konnte. Das ist wie wenn das Militär der USA gegen ein Beduinenvolk kämpft und das Beduinenvolk sich mit ein paar wenigen Gewehren durchsetzt oder wie das Israel geschafft hat bei der Staatsgründung in einem ganz schnellen Krieg mit ganz wenigen Waffen sich gegen ausgebildetes Militär durchzusetzen. Die Propheten im Alten Testament, die reden an ein Volk, das von mehreren Weltmächten militärisch bedroht wird. Da ist einmal Ägypten und dann Assyrien und später Babylonien und Israel liegt genau dazwischen. Die Weltmächte überrennen die gesamte Region. Und das Nordreich kommt ja tatsächlich unter die Räder. Und das Südreich, sie werden verschleppt. Diese Weltmächte, das ist nicht zu unterschätzen, die verbieten Religionen, verschleppen Menschen, sie zwingen, dass verschiedene Völker sich vermischen. Und die Assyrer zum Beispiel zwangen die Menschen, ihre Götter anzubeten. Davon berichtet das Alte Testament. Und auch das Neue Testament, das ist in einer Situation geschrieben, in der die Menschen unterdrückt wurden, in einem besetzten Land. Die Römer haben den Raum Palästina, das Land Israel, besetzt gehalten. Dieses römische Imperium war die Macht damals schlechthin, kulturell überlegen, weil sie die Kultur der Griechen genommen haben und weiterentwickelt haben. Ein missionarisches Bewusstsein hatten sie, diese Kultur in die Welt zu bringen, und das Imperium war davon abhängig, denn das war eine Mangelwirtschaft. Sie selber haben gar nicht geschafft, alle Menschen zu ernähren, die sie hatten. Sie waren darauf angewiesen, militärisch immer weiter erfolgreich zu sein, um neue Sklaven zu bekommen, neue Regionen, in denen wieder Weizen angebaut werden konnte und. Das war ein auf Expansion angelegtes Imperium. Anders hat es nicht funktioniert. Und das Einzige, was dieses Imperium gestützt hat, war das Herrschaftssystem des Kaisers. Die Juden waren eine kleine Minderheit, deren Religion irgendwie geduldet wurde, und alle anderen oder fast alle anderen mussten den Kaiser als Gott anbeten. Das heißt, das Neue Testament ist in einer Gesellschaft geschrieben worden, die antigöttlich ist. Antigöttlich im Sinne von dem Gott der Bibel. Die Gesetze und Regeln, in der diese Gesellschaft funktioniert hat, waren genau gegen das Evangelium. Gewalt, Zwang und Götzendienst haben dieses Imperium aufrechterhalten. Deswegen wissen die Christen, die dieses Neue Testament geschrieben haben, unter anderem Paulus oder Lukas, dass ihre Botschaft, ihr Evangelium von Jesus Christus, die Jesus Christus als den einzigen Herrn verkündigt, nicht den Kaiser als Herr, Jesus Christus als den einzigen Herrn, das Imperium herausfordern wird. Und Juden wird es verärgern. Das ist keine Botschaft von Siegern. Es ist von denen, die damit rechnen müssen, dass sie verfolgt werden. Und das sagt Jesus ja auch. Er sagt, sie werden euch verfolgen. Das ist versprochen im Neuen Testament. Die Verfolgung wird kommen und sie kam. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus den Römerbrief, den Predigttext, den ich vorgelesen habe, in das Zentrum dieser Macht des Imperiums hinein. Und in diese Situation hinein, in der Expansion, Gewalt, Götzendienst an der Tagesordnung war, schreibt er, dass wir der menschlichen Natur oder dem Fleisch nichts schulden. Das ist der erste Vers unseres Predigttextes. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet oder wir schulden dem Fleisch nichts, gemäß dem Fleisch zu leben. Dieses Fleisch, was ist das überhaupt? Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Galaterbrief, genaueres über dieses Fleisch. Er schreibt darüber, klar erkennbar sind die Auswirkungen des Fleisches oder unserer natürlichen Begierden, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen, von denen ich voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Diesen Werken des Fleisches sind wir nichts schuldig. Wir schulden ihnen nichts. Und dann, wenn man das so liest, denkt man schnell, ja, das mache ich ja nicht. Das betrifft mich doch gar nicht. Ich bin dem Fleisch auch bisher nicht schuldig geblieben, oder? Aber ein ehrlicher Blick auf mich selbst oder auf unsere Zeit zeigt mir, dass unsere Zeit auf sich selbst geprägt werde von diesen Dingen. Genau wie damals die Zeit der Römer geprägt war von diesen Dingen. Zum Beispiel der Egoismus. Egoismus, der prägt unsere Gesellschaft ganz stark. Das Recht des Einzelnen wird über das Recht der Gemeinschaft erhoben. Praktisches Beispiel, das Recht auf Abtreibung. Das ist ein sehr selbstsüchtiges Recht. My body, my choice. Mein Körper, hat niemand was zu sagen. Das ist egoistisch. Das ist selbstsüchtig. Oder die Betonung von Karriere und Selbstverwirklichung, obwohl man Mutter oder Vater ist. Auf Kosten der Familie, auf Kosten der Ehe, ist gesellschaftlich anerkannt. Und das führt zu Zwietracht, zu Streit, zu Spaltungen in unserer Gesellschaft. Wie viele Ehen halten schon? Wie viele Ehen halten dieses Erheben des Egoismus zum Standard wirklich aus? Die meisten zerbrechen. Und es ist auch Meinung unserer Gesellschaft, dass wenn es eben nicht mehr funktioniert, wenn man sich eben nicht mehr liebt, dann ist es doch besser, auseinanderzugehen und jemand Neues zu finden, oder? Also wenn ich mit Menschen rede, die nicht christlich sozialisiert sind, dann ist das die gängige Meinung. Oder schauen wir uns die Feste an, die eigentlich Gemeinschaft feiern, das Miteinander oder Gott auch noch feiern sollten in unserer Gesellschaft. Weihnachten zum Beispiel. Gesellschaftlich ist Weihnachten doch zu einem Konsumfest geworden. Hauptsache gut essen. Ja, so wird es vermittelt. Und Hauptsache, wir haben eine schöne Zeit zusammen. Aber über unsere Probleme reden wir nicht. Am schlimmsten aber finde ich den Götzendienst in unserer Gesellschaft. Götzendienst deshalb, weil er so unterschwellig passiert. Die Menschen denken, dass sie längst über so etwas wie Götzendienst hinweg sind. Denn der Götzendienst heute, der wird eben nicht Religion genannt. Damals im Römischen Reich, vor allem in Rom, da war in jeder Straßenecke ein Tempel. Überall wurde geopfert. Da hat man überall vor Augen gehabt, dass es Götzendienst gibt. Aber wir sind heute kein bisschen besser als die Menschen in der Antike. Wir stellen eben Materielles oder bestimmte Prinzipien oder uns selbst über Gott. Und auch wir Christen sind schnell dabei, Götzendienst zu tun. Ich will ein Beispiel geben. Mir persönlich ist es oft wichtig, meine Aufgaben möglichst effizient abzuarbeiten. Und das stelle ich oft darüber, den Menschen in Liebe zu begegnen. Das wird mir durch die Gesellschaft eingetrichtert, durch Geschichten, durch Medien und auch in dem, wie Menschen mir vermitteln, wie man richtig arbeitet. Übrigens auch bei der Liebenzeller Mission. Das sind auch nur Menschen dort. Und schnell bin ich dabei, dass ich lieblos werde. Dass ich meine Aufgaben über die Nöte meiner Mitmenschen stelle. Dass ich mich herausrede und sage, jetzt muss ich mit dem ja nicht reden, weil ich habe das zu tun. Und damit erhebe ich eine Aufgabe über die Nächstenliebe und stelle mich gegen den Willen Gottes. Aber Paulus erinnert uns daran, dass wir den Prinzipien, dem Fleisch dieser Welt, nichts schulden. Wir müssen nicht so funktionieren, wie man das eben tut oder wie man eben sott. Ja? Wir schulden dem nicht. Natürlich ist es gut, produktiv und effizient zu arbeiten. Aber ist es wirklich besser, auf seinem Stückle alles abzuarbeiten und alles sauber zu haben, wenn der Nachbar krank zu Hause liegt und man weiß, eigentlich wäre es gut, da mal vorbeizugehen, zu klopfen, zu fragen, hey, kann ich dir was Gutes tun? Ist dann das Stückle wirklich so viel wichtiger? Ist es wichtig, dass ich möglichst geschäftig bin und möglichst viel umtreibe, oder ist es wichtig, innezuhalten und vielleicht auch der Familie die Straße runter mal zu begegnen und zu fragen, wie es ihnen eigentlich geht? Oder Besitz und Geld. Wir versuchen doch genauso wie alle anderen, Reichtum und Wohlstand zu erwirtschaften, damit es unseren Kindern gut geht. Denn wir wollen doch verantwortungsbewusst sein. Und das ist an und für sich nicht schlecht, das mache ich auch. Aber letztlich muss ich mich immer wieder fragen, ist das Geld auf dem Konto auf der Bank so wichtig, wenn es meinem Nächsten schlecht geht? Und ich weiß, er ist in finanziellen Nöten. Ist es dann so wichtig, meins zusammenzuhalten? Oder ist es da nicht angesagt, es einzusetzen? denn wir sind dem Fleisch, wir sind den Wegen dieser Welt nichts schuldig. Wir als Christen leben anders. Und das macht Paulus nun in den kommenden Versen deutlich. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der hat den Geist Gottes. Und Gott sieht die Dinge anders. Er fordert von uns Liebe, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir sind keine Knechte, dass wir nach den Notwendigkeiten dieser Welt handeln müssen, denn wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel, der verheißen hat, dass er uns versorgt. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wir müssen uns nicht fürchten, egal was kommt, denn unser Erbe, das ist sicher. Das ist viel sicherer als die deutsche Rente. Viel sicherer. Wenn mein Vater, jetzt nicht der wäre, der er ist, Herbert Meister heißt er, aber das tut nichts zur Sache, sondern wenn er Bill Gates wäre, ja, oder Elon Musk, dann würde ich mir doch um mein Auskommen die nächsten 30, 40 Jahre keine Sorgen machen, oder? Denn der Bill, der hat doch genug für Generationen. Hunderte von Firmen, Stiftungen, Milliarden von Dollar auf dem Konto. Aber mein Vater, der heißt eben nicht Bill Gates. Mein Vater, der heißt Jahwe. Der Gott der Bibel, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist mein Vater und dessen Sohn bin ich. Übrigens, kleine Randnotiz, auch die Frauen sind die Söhne Gottes. Das ist wichtig. Ihr Frauen, ihr seid Söhne Gottes. Warum ist das wichtig? Weil die Söhne in der Antike, das waren die, die juristisch ihren Vater vertreten konnten und mussten. Wenn der Vater nicht da war und der Sohn hat etwas gesagt, dann galt es so, wie wenn der Vater das gesagt hat. Wenn der Sohn ein Geschäft abgeschlossen hat, dann war das so, wie wenn der Vater selbst das Geschäft abgeschlossen hat. Und Gott sagt zu uns, ihr seid meine Söhne, auch wenn ihr vielleicht Frauen seid. Genauso müssen wir Männer uns das gefallen lassen, dass wir Bräute genannt werden. Bräute von Jesus. Ja, das ist biblisches Gendern. Ja. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Aber er ist es, der mir ein Erbe zusichert, verspricht, das eben nicht nur für mehrere Generationen reicht, sondern für die Ewigkeit. Und im Angesicht eines drohenden Krieges, einer Krankheit, die vielleicht auch die besten Ärzte der Welt nicht heilen können, wie zum Beispiel Krebs, eine besonders schwere Viruserkrankung oder wieder eine drohende Pandemie, Arbeitslosigkeit, Inflation und eben andere Sorgen, die sich uns aufdrängen, da können wir fröhlich sein und fröhlich bleiben, denn Gott, unser Vater, der wird sich kümmern. Er hat alle Reichtümer dieser Welt erschaffen. Und es ist ein kleines für ihn, uns zu versorgen mit allem, was wir brauchen. Und wenn es dann doch vermeintlich nicht mehr reichen wird, unsere eigene Kraft zu Ende geht und wir mit dem Schlimmsten konfrontiert werden, was uns passieren kann, nämlich dem Tod, dann haben wir immer noch einen Vater im Himmel, der auch hier siegreich bleibt. Der Tod hat keine Macht mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus Christus ist Sieger, auch im Tod. Ich will hier keine falsche Sicherheit vorgaukeln. Ein Reichtum, der uns nirgends versprochen wird, so glaub an Jesus Christus und du wirst reich. So ist das nicht. In dieser Welt und mit diesem vergänglichen Körper, da kann es passieren, dass ich krank werde, Hunger und Tod erleiden muss. Aber, und das ist das Entscheidende, all das brauche ich nicht zu fürchten. denn wir sind im Fleisch, den Prinzipien dieser sündigen Welt, nichts mehr schuldig. Ich bin da herausgenommen, weil ich Kind Gottes bin. Und alles, was wir erleiden müssen, so schreibt es Paulus in Vers 18, ist gering zu der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben werden, denn wir sind seine Miterben. Das ist die Perspektive, das ist der Anspruch, den Paulus hier in diesem Abschnitt des Römerbriefs an die Christen erhebt. Und das ist es, was mich hoffnungsvoll stimmt. Ja, die Welt geht gerade Entwicklungen entgegen, die alles andere als christenfreundlich sind. Und auch die Zukunft sieht vielleicht nicht mehr so rosig aus wie noch vor 20, 30 Jahren oder sogar noch vor 3 oder 4 Jahren. Viele Menschen sterben in Krieg und Krankheit, viele Werte und festgesetzte Prinzipien fallen. Es wird schwieriger für uns, klar zu sehen, klar zu kommunizieren, was das Evangelium eigentlich ist. Oder aber es wird immer mehr als Bedrohung und als Diskriminierung wahrgenommen, was diese gute Botschaft eigentlich ist. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt. Und er führt uns mit Klarheit und Gewissheit durch das Wort Gottes zu einem ganz einfachen und wichtigen Verhalten in der Krise, nämlich das, die Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Anliegen und das sollte unser tiefstes Verlangen sein. Denn der Geist Gottes leitet uns dazu, diese Prinzipien Gottes zu leben. In Zeiten des Mangels, in Zeiten der Angst, der Sorge, der Krankheit, des Todes, darf es unser Anliegen bleiben, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und ich will das jetzt mal auf den Punkt bringen. Auch in unsicheren Zeiten können wir Geld, Besitz für Beziehungen, fürs Miteinander, mit anderen einsetzen. Wir brauchen nicht zu horten und zurückzuhalten. Unser Haus, unser Wohlstand, unsere Kräfte brauchen wir nicht nur für uns einsetzen, sondern wir können gerne geben, schenken, vielleicht aus Liebe auch verschwenden, was wir haben. Wenn die Menschen um uns herum verstehen werden, dass es uns in erster Linie um sie geht und die Liebe zu ihnen, weil wir beschenkte Kinder Gottes sind, dann werden sie staunen und werden ins Fragen kommen, ob vielleicht an dieser Botschaft nicht doch was dran ist. Denn wir haben keinen Geist der Furcht, sagt Paulus, keinen Geist der Knechtschaft, dass wir uns fürchten müssen, denn wir müssen uns nicht selbst besorgen. Wir müssen nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Wir haben den Vater im Himmel, der sich um uns kümmert. Ich denke, das war das Erstaunlichste am Leben von Jesus, oder? Der läuft da durch die Gegend, hat 12 Jünger bei sich, einige Frauen, manchmal wird auch von 70 Jüngern geredet, vielleicht sind auch mal 100, 200, 300 Leute mit ihm rumgezogen und hat nie Sorge, dass es knapp wird. Als 5000 Männer und keine Ahnung, wie viele Frauen und Kinder da sind und der hat nur 5 Brote und 2 Fische, kein Problem. Als sie im Sturm liegen, sind mit dem Boot und die Jünger, erfahrene Fischer zum Teil, haben Angst unterzugehen, da liegt der einfach auf einem Kopfkissen und schläft. Er hat sich nicht gesorgt, weil er wusste, mein Vater im Himmel, der kümmert sich. Ich bin sein Kind und ich habe alle Gewalt im Himmel auf der Erde. Was soll's? Mir kann nichts passieren. So konnte er im Sturm schlafen. So hat er sich nie um seine Finanzen gesorgt, obwohl er genau wusste, dass da einer seiner Jünger, der Judas, sich einfach aus der Kasse bedient und für sich selber nette Sachen kauft. Oder es zur Seite legt. Das wusste Jesus und es war ihm egal. Diesen Vater haben wir durch Jesus Christus auch. Er ist unser Papa. Wir rufen Abba, Vater. Er kümmert sich. Auch und gerade dann, wenn wir leiden müssen, Trauer, Schmerz aushalten, können wir in allem dennoch voller Hoffnung sein. Wir wissen, dass es alles wenig ist. Es steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die der Vater für uns hat. Und wenn wir das wirklich glauben, dann dürfen wir uns sogar freuen, wenn Geschwister im Glauben frühzeitig von uns gehen, weil wir wissen, sie sind angekommen. Angekommen bei diesem Vater, der sich kümmert. Zu Hause. Diese Hoffnung, die vergeht niemals. Sie hört nicht auf, egal was passiert. Und diese Hoffnung lässt mich unbesorgt in die Zukunft gehen. Weil ich weiß, mein Vater, er kümmert sich. Und wenn alles nur noch irgendwie LGBTQ+ und gegendert ist, die Lebensmittel vielleicht in den Supermärkten ausgehen, alles im Krieg versunken ist, diese Hoffnung steht, ich habe meinen Vater im Himmel und er ist für mich. Wer soll dann gegen mich sein? Er kümmert sich. Und deswegen fürchte ich mich nicht. Ich habe keinen Geist der Knechtschaft, dass ich mich wieder fürchten muss, sondern ich kann zu meinem Vater gehen und in Liebe zu anderen Menschen dieses Leben leben, denn ich weiß um meinen guten Gott. Und diese Hoffnung, die ist es doch wert, weitergegeben zu werden. Egal was kommt, diese Hoffnung hört nie auf. Egal was kommt, die Hoffnung in Christus bleibt über den Tod hinaus. Die ist nie zu Ende. Gott kommt mit uns nie ans Ende. Er hat immer Zukunft für uns. Das ist doch großartig. Unser Gott ist wirklich gut. Und er ist in Jesus Christus für dich. Diese Hoffnung gibt wirklichen Frieden. Gerade in unserer Zeit und in diesem Jahr, egal was auf uns zukommt, lasst euch diese Hoffnung niemals, niemals rauben. Herr Jesus, und darum möchte ich bitten, dass du uns diese Hoffnung fest ins Herz pflanzt. Egal was kommt, wir gehen auf deine Herrlichkeit, auf unser Erbe, auf unser Zuhause im Himmel zu. Und du versorgst uns auch jetzt schon. Wir müssen uns nicht sorgen um unsere Zukunft, denn wir haben immer Zukunft in dir. Danke dafür. Herr, und du weißt um die Menschen hier, die leiden, die krank sind, die sich Sorgen machen wegen Kindern, wegen Verwandten, wegen Entwicklungen, politisch, gesellschaftlich, was die Zukunft betrifft. Lass da hinein deine Hoffnung scheinen und deine Freude kommen. Ja, die Angst hat keinen Anteil an uns. Wir sind keine Knechte, sondern Erben dieses großen Gottes. Die Furcht ist nicht in der Liebe und wir lieben dich, Gott, und wir wollen unseren Nächsten lieben. Lass uns aus dieser Freiheit und aus dieser Zuversicht heraus leben, Herr, und segne uns damit. Amen.